Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen.
Wie ihr merkt, arbeiten wir heute ein bisschen mit weniger Licht, mit dem Thema zu tun. Ihr könnt mich auch nicht sehen, so sehe ich aus. Aber das war's jetzt auch. Letzte Woche hat mich jemand gefragt, Christoph, worüber predigst du denn am Sonntag? Ein Freund von mir, und ich sage, ja, über das Licht der Welt. Und er sagt, oh, das ist ein ganz originelles Thema jetzt in der Adventszeit. So. Und das stimmt. Ich nehme an, dass in den meisten, na sagen wir mal, in der Hälfte der Kirchen wird wahrscheinlich irgendwann in diesen 4 Wochen jetzt irgendwann mal über das Licht der Welt und Kerzenschein und die dunkle Jahreszeit und so geredet. Bietet sich ja an. Das Thema Licht der Welt an Advent, das ist so ein bisschen wie Raclette-Essen an Heiligabend. Es ist halt so das Erste, was einem einfällt. Es schmeckt auch gut, es passt ja auch, aber es ist nicht sehr originell. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern das Licht des Lebens haben. Hat Jesus gesagt, könnt ihr euch vielleicht denken. Er sagt, die meisten Menschen würden in Finsternis umherirren. Bei mir schien gestern die Sonne. Weiß nicht, wie das bei euch war. Ich nehme auch. Ich weiß nicht, wie es heute Morgen ist. Ich war so früh hier drin. Es war schon hell, aber die Sonne schien noch nicht. Weiß nicht, ob sie jetzt so schön schien wie gestern. Stahlblauer Himmel, so. Also die Welt kann eigentlich schon sehr hell und sehr schön sein. Vorgestern Abend hat jemand peruanisches Hühnchen für mich gekocht. Nicht nur für mich, aber immerhin auch. Morgen Abend treffe ich Freunde, die ich nur einmal im Jahr sehe und es wird viel zu erzählen geben. Also das Leben kann schon auch hell und schön sein. Er sagt, die meisten Menschen irren in Finsternis umher. Und ich meine, er hat recht. Wenn wir jetzt hier sammeln würden, was bei uns so in den letzten Wochen geschehen ist, dass die Welt dunkler und nicht heller gemacht hat. Ich sage mal voraus, das wäre bedrückend. Wir würden vielleicht, wenn wir sammeln, nicht so viel sammeln, weil wir nicht ehrlich wären, um das zu erzählen. Irgendwie ist das Dunkle in unserem Leben auch etwas, was uns peinlich ist. Wir wollen gar nicht oft, dass die anderen das so wissen, wie es uns geht. So. Aber würden wir ehrlich sammeln? Bei vielen von uns ist es noch gar nicht so lange her, dass wir am Küchentisch saßen und das einzig Gute war das Glas Wein. Und sonst wussten wir eigentlich nicht, wie es weitergehen soll. Ich glaube, du musst nicht so lange zurückdenken, bis dir so eine Situation einfällt. Bei vielen von uns, bei einigen von uns. Und bei einigen von uns hat letzte Woche oder in den letzten Wochen das Telefon geklingelt oder es gab eine WhatsApp oder eine Mail und dadurch kroch etwas Dunkles in unser Leben. Etwas sehr Dunkles, wenn es uns ganz nah war, das, was da passiert ist. Oder etwas, was es ein bisschen dunkler machte, wenn es Freunde waren oder weiter entfernte Bekannte, denen. Aber da ist etwas passiert und danach war es dunkler. Und manche von uns, denen, die begleitet Dunkelheit schon irgendwas Dunkles in einem schon Jahrzehnte. Und das geht nicht weg. Und du rechnest schon nicht mehr damit, dass das nochmal anders wird in deinem Leben. Und das begleitet dich eben. Du hast dich dran gewöhnt und doch macht es die Welt dunkler. Viele von uns schauen in die Zukunft und das sieht dunkel aus. Und man weiß gar nicht richtig, wie das werden soll. Und es gibt Entscheidungen zu treffen, die diese Zukunft irgendwie heller machen sollten. Aber man weiß gar nicht, was richtig und was falsch ist. Und es gibt viele Stimmen. Und ja, ich könnte diese Sachen, ich habe jetzt so abstrakt geredet, ich könnte denen Namen geben. Also reale Namen. Ich könnte die Menschen mit Namen hier benennen und ich könnte Dinge mit Namen nennen. Du kennst diese Namen und diese Sachen in deinem Umfeld. Mach dir mal eine Minute Gedanken, was in deinem Leben gerade es so dunkel macht. Ich lasse das Licht hier vorne an, damit ihr nicht Angst bekommt. Aber mach mal dir eine Minute Gedanken, was eigentlich dein Leben dunkler macht, als es sein könnte. Ich weiß, man soll eigentlich immer das Positive sehen, ne? Jetzt schauen wir uns mal das Negative an. Also wenn du weißt, von was ich rede, als ich diese Lichter ausgemacht habe, wenn deine Welt trotz Sonne im Moment auch dunkle Seiten hat, oder wenn du so durchs Leben stolperst, wenn du manchmal weinst, dann sage ich dir schon mal eine schöne Sache. Du bist hier nicht allein. Also ist das schön. Naja, es tut uns jedenfalls gut zu wissen, wir sind hier nicht allein. Das ist schon mal gut zu wissen. Es gehört zur menschlichen Existenz, dass wir durchs Dunkel tappen. Die großen Narrative unserer Geschichte, also die großen Geschichten unserer Welt, ja, die Narrative, die Mythen, die Sagen, die Märchen, die Romane, die Filme, die historischen großen Geschichten, die biblischen großen Geschichten, die Narrative der Menschheit handeln eigentlich immer davon, dass das Leben von Dunkelheit bedroht ist und dass wir irgendwie einen Weg dadurch finden müssen, und sie handeln davon, was uns dabei Licht ist. Wir können vielleicht mal die Liebesstories rausnehmen, obwohl auch die nur dann nicht langweilig sind, wenn diese Liebe sich irgendwie gegen irgendwelche Umstände durchsetzen muss. Sonst sind es keine richtig guten Geschichten. Aber nehmen wir die mal raus. Ansonsten ist eine gute Geschichte eigentlich immer eine, wo jemand einen Kampf zu bestehen hat, innerlich oder äußerlich. Reise durchs Unbekannte zu gehen hat, einen Feind zu besiegen ist, eine Krise zu bewältigen ist, einen Konflikt zu lösen ist, ein Unglück zu durchleben ist, ein Drama. Einfach weil das die menschliche Geschichte ist. Es gehört zu unseren Geschichten. Du kannst jede Geschichte nehmen. Wahrscheinlich hast du in Deutsch das mal gelernt, wie man einen Aufsatz schreibt, ne? Also irgendwie der Held, es geht in seiner normalen Welt los, dann passiert irgendwas, dadurch steht er vor Problemen, die muss er lösen. Am Höhepunkt kommt es zu dem eigentlichen Auseinandersetzung irgendwie, wie er das jetzt löst. Und dann lebten sie noch glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende oder eben manchmal auch nicht. Aber dann geht es jedenfalls, ist die Geschichte irgendwie rum, wenn der Konflikt gelöst ist, ob positiv oder negativ. Alle Geschichten drehen sich um das Bewältigen von Finsternis. So nennen wir das heute mal. Ich habe schon mal den Gedanken, dass es im Himmel, also eine Welt ohne jede Dunkelheit, da scheint ja immer die Sonne, da gibt es nichts Ungutes mehr. Da kann es eigentlich keine guten Geschichten geben, habe ich gedacht. Stelle ich mir irgendwie langweilig vor. Also man sollte als Pastor so einen Gedanken nicht haben. Aber ich kann eben über den Himmel auch nur aus meiner Perspektive denken. Und ich kenne nur diese Welt, wo eine gute Geschichte dann eine gute Geschichte ist, wenn jemand mit Licht durch Dunkelheit kommt und ich darin meine Geschichte wiederfinde. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Licht. Ich will zwei Aspekte von Licht beleuchten heute. Was für ein Wortspiel. Das eine ist die Orientierung und das andere ist die Hoffnung. Sagen wir mal diese beiden hier. Das Licht, dieses Bild des Lichtes bringt zwei Dinge in unser Leben, Orientierung und Hoffnung. Muss ich nicht erklären, warum das dazu passt, oder? Licht, das etwas taugt in unserem Leben, das wird uns Hoffnung geben und es wird uns helfen, uns in diesem dunklen Welt zu orientieren. Und es gibt ziemlich viele Lichtanbieter in unserem Leben. Wir alle orientieren uns ja an irgendwas. Wir hoffen alle auf irgendwas oder irgendwen. Religionen sind solche Lichtanbieter. Philosophien, Ideologien, Beziehungen, glaube ich auch. Ich glaube, manchmal orientieren wir uns einfach an Menschen. Wir leben für diesen Menschen. Oder Aufgaben, es kann auch Licht sein. Ziele, die man hat, Berufungen. Dafür, egal was passiert, aber das bleibt fest in meinem Leben. Das will ich machen, dafür lebe ich. Darum kann sogar eine Firma Orientierung bieten. Ein Sport, ein Verein. Und ich will das überhaupt nicht kleinreden, was ich jetzt gesagt habe. Für den Menschen ist viel davon wertvoll, weil es eben Orientierung gibt. Manchmal sogar Hoffnung. Auf jeden Fall führt es die Leere. Man könnte sagen, Leere ist auch so eine Auswirkung von Dunkelheit. Oder Dunkelheit ist ein Bild für die Leere, die wir manchmal empfinden. Heute ist ja hier nichts los. Ne? Da oben ist normal, wer zum ersten Mal da ist, das ist sonst hier ganz anders. Da oben laufen Clips und es ist so eine Präsentation. Nichts heute. Leer. Und wenn ich jetzt auch noch weit weggehe hier, ne? Wo schaust du dann hin? Ja gut, da vorne brennen ein paar Lampen. Aber das war das dann auch. So eine leere Bühne hat irgendwie etwas, finde ich, Trauriges. Also eine Bühne ist eigentlich da, damit da draußen was passiert. Unser Leben ist eigentlich da, dass da drin was passiert. Und Leere empfinden wir als dunkel, ätzend, sinnlos. Sinnlosigkeit fühlt sich dunkel an. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. So, ich will gerne mit euch überlegen, warum und wie dieser Jesus von Nazareth Licht der Welt ist und Orientierung und Hoffnung gibt. Denn das hat er ja behauptet und ich habe ihn jetzt dreimal, glaube ich, zitiert mit seinem Satz. Wir nennen ihn in dieser Reihe ja den Weihnachtsmann, der Mann, der an Weihnachten geboren wurde und den wir jetzt mindestens in unseren Breiten in dieser Jahreszeit abfeiern, dass er vor 2000 Jahren geboren wurde und das, für den wir Kerzenlicht anzünden und Adventspredigten hören und so. Sternenschein. Aber ist er das? Ist er Licht der Welt? Und wenn ja, auf welche Weise bringt er etwas auf die Bühne unseres Lebens, wofür es sich zu leben lohnt? So, als Jesus das gesagt hat, diesen Satz, den ich jetzt dreimal gelesen habe, dann steht er im Vorhof des Tempels. Also nicht im Tempel, aber nah beim Tempel, im Tempelbezirk. So schreibt das Johannes in seinem 8. Kapitel. Und dieser Tempel damals, das war in der damaligen Gesellschaft der Mittelpunkt des Lebens. Dort war das Licht, kann man sagen. Hier wohnte Gott. Und in seiner Zeit war das auch klar den Menschen, dass das Licht des Lebens von Gott kommt. Das erwartete man nicht woanders her. Sinn kommt von Gott. Orientierung bietet Gottes Gesetz. Hoffnung liegt allein in Gott und in seiner Zukunft. Und jetzt steht dieser Mann da bei dem Tempelbau, in dem Gott wohnt, und sagt, oh, das Licht der Welt bin ich. Und er sieht es genauso. Das Licht der Welt kommt von Gott. Orientierung findet man in Gott. Hoffnung liegt allein in Gott. Er sagt allerdings, nicht da drin, sondern hier bin ich. Und das bedeutet, und Achtung, jetzt kommt ein bisschen ein unerwarteter Gedanke vielleicht. Das bedeutet, dass dieses Licht nicht so hell ist, als dass man es nicht übersehen könnte. Denn da steht ein Mensch, schon ein außergewöhnlicher Mensch, das war auch damals irgendwie schon klar. Aber der behauptet, ein Mensch, ich bin das Licht der Welt. Jeden Menschen, der mir das so sagen würde, ich würde gar nicht weiter darüber nachdenken, ob er das sein könnte. Und wenn wir das ganze Kapitel lesen würden, oder wenn wir das 7. und das 8. Kapitel lesen würden, in denen dieser Vers steht, dann sieht man da auch, dass die Leute genau darüber mit ihm diskutieren, ob was er sich da anmaßt. Wie kann er sowas behaupten? Vor allem die religiösen Leute kamen damit gar nicht klar. Dieses Licht ist nicht so hell, als dass man es nicht übersehen könnte. Und das ist für uns schwierig. Etwas, woran ich mich orientieren soll, das muss doch sicher sein, so leuchtturmartig. Das muss feststehen. Ich will das immer gerne leuchtend vor Augen haben, sodass ich den leicht den Weg finden kann und weiß, wo es lang geht und auch weiß, dass ich in die richtige Richtung gehe, dass das kein Trug ist. So. Ich erzähle euch einen Witz. Und jetzt setze ich mich wenigstens hier vorne hin. Aber die Bühne soll leer bleiben. Aber immerhin bin ich nicht mehr so ganz weg. Und diesem Witz ist ein Mystiker. Wisst ihr, was ein Mystiker ist? So jemand, der so kontemplativ irgendwie so Gott sucht, indem er meditiert und so. Christlichen Mystiker. Ein Mystiker, ein evangelischer Pfarrer und ein Fundamentalist kommen in den Himmel. Die anderen zwei kennt ihr, ne? Fundamentalist, evangelischer Pfarrer. An der Pforte treffen sie Petrus und Petrus sagt, das ist schön, dass ihr da seid, aber es gibt einen Test hier zu bestehen. Ihr dürft dann nachher schon rein, aber den Test, wir wollen einfach wissen, wer von euch so richtig, richtig geglaubt hat. Und Jesus selbst wird die Prüfung abnehmen und der Mystiker sei der Erste. So, Mystiker geht also in einen Raum, so hinter Petrus und kommt nach 5 Minuten wieder raus, lacht und sagt, krass, ich dachte immer, ich lieg viel weiter daneben. Der evangelische Pfarrer geht rein und kommt nach einer Stunde wieder raus und sagt, oh Mann, krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich bei so vielem daneben lag. Der Fundamentalist geht rein, es dauert Stunden, die Prüfung, es dauert Tage. Nach 3 Tagen kommt Jesus raus und sagt, oh Mann, lag ich daneben. Also, die Fundis wissen es genau. Sie kennen die Wahrheit besser als Gott. Das liegt daran, ich will jetzt gar nicht auf die Fundis, sondern auf, da steckt ja was in uns, ne? Wir meinen, nur an einem klaren, sicheren, unübersehbar hellen Licht kann man sich orientieren. Alles andere ist ja diffus. Wie soll ich da Wahrheit drin finden, wenn ich sie nicht ganz klar habe? Nur, wenn in Christus Gott zu finden ist, oder wenn Gott in Christus zu finden ist, dann ist er übersehbar. Dann ist er übersehbar. Luther hat das gewusst und hat diesen Gott Deus absconditus genannt, den verborgenen Gott. Sozusagen der Gott, der sich zeigt, und aber obwohl er sich zeigt, ist er auch verborgen. Und die jüdischen Schriften, die alttestamentlichen Schriften, wissen das auch. Ich sage mal nur ein Beispiel. Psalm 97, Wolken und Dunkel sind um ihn her. Gott ist gemeint. Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. Aber Wolken und Dunkel sind um ihn her. Und das Bild, das die jüdischen Schriften von Gott malen, wenn ihr jetzt diese alttestamentlichen, wenn ihr mal das in einem Rutsch lesen könntet, das ist nicht einheitlich. Das Bild von Gott in diesen Schriften spiegelt so ziemlich die Geschichten wider, in denen die Menschen, die über Gott schreiben, steckten. Also da ist Gott der Friedensstifter und dann ist er in einer anderen Story der zur Schlacht aufruft. Da ist Gott der unwandelbar ist. Und dann ist er der, wenn jemand betet, seine Meinung ändert. Da ist Gott der immer da ist und dann ist er der sein Volk vergessen zu haben scheint. Und dann ist er der redet und der schweigt. Und der ist ein Gott, als Mose ihn fragt, ja, wie heißt du denn? Das ist ein Gott, der sagt, ich bin der, ich bin. Das ist der Gott, der sich zeigt und darin doch verborgen bleibt. Das ist wie so ein Kunstwerk in der Galerie, du siehst das, dieses Kunstwerk. Also sagen wir mal ein Kunstwerk, wo der Künstler nicht daneben geschrieben hat, was es ist. Ja, du siehst dieses Kunstwerk und verschiedene Menschen sehen es und sie beschreiben es. Und sie beschreiben es nicht gleich. Die Aussagen werden Ähnlichkeit haben, denn es ist dasselbe Kunstwerk, was sie sehen. Das Kunstwerk verändert sich auch nicht. Aber verschiedene Menschen verstehen es verschieden und beschreiben es verschieden, erleben es verschieden. Und falls du bei Gott schon mal Orientierung gesucht hast für dein Leben, hast du das wahrscheinlich so ähnlich schon erlebt. Es ist kein Scheinwerfer, der vom Himmel leuchtet und alle Fragen sind ausgeräumt. Sondern manchmal suchst du, obwohl du schon gefunden hast. Du hast ihn eigentlich schon gefunden und du suchst trotzdem noch. Manchmal. Es ist unterschiedlich. Manchmal wunderst du dich, obwohl du ihn schon kennst. Manchmal ist der Weg ganz klar und manchmal liegt er im Dunkeln. Also dieses Licht ist nicht so hell, als dass man es nicht übersehen könnte. Und nun sagt dieser Mann, ich bin das Licht der Welt. Wenn ihr mich seht, seht ihr das Licht. Das ist, so haben das die frühen Christen bezeugt, die deutlichste und unübertroffenste Offenbarung Gottes. So klar sah man Gott vorher noch nie und sah man ihn nie wieder. Das ist das Zeugnis der ersten Christen. Aber auch hier ist Gott übersehbar, ne? Wenn Jesus von Nazareth Licht ist, dann ist das keine strahlende Supernova. Sondern dann ist das ein Mensch, der in Armut geboren wurde. Den haben nur ein paar Leute bemerkt da. Kind einfacher Leute, dann Wanderprediger irgendwo im Winkel im vorderen Orient, ja. dann am Ende hingerichtet, verscharrt in einem fremden Grab, weil sich jemand erbarmte und sagte, okay, ich gebe mein Grab her. Gottes Offenbarung hat also einen deutlichen Zug nach unten in die Dunkelheit. Und dadurch wird das Licht übersehbar. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr wandeln in der Finsternis. Ah, das war jetzt Luther. Nicht mehr in der Finsternis umherirren, finde ich eigentlich schöner, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich wollte mein Dings hier mitnehmen. Notenpult. Es ist interessant, dass dieses Ich bin, was Jesus da sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirte, ich bin, diese Ich-Bin-Worte, dass die Ausleger sich ziemlich einig sind, dass man darin sprachlich ganz klar an den Gottesnamen erinnert wird. Also an dieses Yahweh, ich bin der Ich Bin. Der sich offenbarende, verborgene Gott ist in Christus Licht der Welt, in einem Menschen. Und damit ist es logisch keine Supernova, sondern ein Mensch. Nur ein Mensch erstmal. So, wie kann man dieses Licht erleben? Wie kann das hell werden? Wie kann man sich an ihm orientieren? Wie kann man Hoffnung finden? Wie geht das, wenn dieses Licht auch in diesem Mann irgendwie ja verborgen ist? Denn wenn ich das jetzt hier so mehrmals gesagt habe, ne, Jesus ist das Licht der Welt, da sitzt du ja vielleicht da und denkst ja, nee, Christoph, das leuchtet mir jetzt erstmal noch nicht ein, nur weil du das sagst. Ja. Er sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis umherrennen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also wer mir nachfolgt, ist so ein bisschen der Weg, ne, wie man das Licht bemerken kann. Das wäre die Art und Weise, wie man sich an diesem Licht orientiert. Man folgt ihm nach. Ich sag mal, das könnte so bedeuten. Man folgt ihm nach, heißt, man lebt so, als ob man sich schon ganz sicher ist, dass das, was er sagte und tat, der Weg durch die Dunkelheit ist. Als ob man sich dessen schon ganz sicher wäre, beginnt man so zu leben. Rausfinden, ob das Licht der Welt ist, kann man nur, wenn man diesem Licht eine Zeit lang folgt. Das heißt, zum Beispiel, man handelt so, als ob man sich ganz sicher ist, dass Vergeben der richtige Weg ist und Vergelten der falsche. Oder man handelt so, als ob man sich ganz sicher ist, dass Teilen der richtige Weg ist und Behalten der falsche. Das wäre Jesus nachfolgen. Man handelt so, als ob man sich ganz sicher ist, dass Feinde lieben der richtige Weg ist und Feinde vernichten der falsche. Man handelt so, als ob man sich ganz sicher ist, dass jeder Mensch am Ende eine Zukunft haben wird. Ganz egal, wie weit unten er ist, dass es für jeden Zukunft gibt. Wie verbaut sie auch aussehen mag. Man handelt so, als ob man das glauben würde, weil manchmal ist es schwer zu glauben. So könnte man lange weitermachen. Handeln, wie dieser Christus offensichtlich handelte. Das nimmt einem dann nicht alle Entscheidungen ab im Leben und man weiß immer ganz genau, wo es lang geht. Aber in dieser Richtung, das ist Orientierung, das gibt Orientierung. In dieser Richtung war der unterwegs und deshalb geht man in die gleiche. Ob das dann dein Leben heller macht, das ist eigentlich etwas, was man nur, da kann man so sagen hier, aber das musste man eigentlich ausprobieren. So, und das ist aber nur die eine Seite, Orientierung. Ne, die andere, und das ist auch die leichtere Seite übrigens. Die meisten Menschen, es ist nicht die leichtere Sache im Tun, aber die leichtere Sache zu glauben, dass das gut sein könnte. Die meisten Menschen würden sagen, ja, orientieren kann man sich schon an ihm. Seine Werte und seine Menschlichkeit ist absolut nachahmenswert, ja. Aber was ist mit der Hoffnung? Ist er wirklich Licht des Lebens? So, wenn ich den gefunden habe, habe ich dann wirklich Gott gefunden? Und damit eine Lichtquelle, die mir die Angst nimmt, wenn es so wirklich scheiße dunkel wird in meinem Leben. Wenn Leid da ist oder Verrat oder Tod oder Trauer oder all diese Dinge, die lebensbedrohlich sind, dann ist ja nicht mehr Orientierung die eigentliche Problematik, ja, wo geht's jetzt lang, sondern mehr, wo gibt's Rettung, so, wo gibt es noch Licht in meinem Leben? Licht, das wirklich zum Leben führt, so, gibt's das? So, Johannes schreibt seine Biografie über Jesus, in dem dieser Satz stand, erst nach dessen Auferstehung. Das ist bedeutungsvoll. Denn das ist diese Erfahrung, die damals den Christen diese Überzeugung lieh. Dieser Mann ist tatsächlich das Leben selbst, das Licht des Lebens selbst. Und deswegen glaubten sie, weil Jesus auferstanden hat, in ihm handelt Gott so an uns, als ob wir eine Zukunft hätten, egal wie weit unten wir sind. Sogar der Tod ist kein Hoffnungsvernichter mehr. In ihm handelt Gott so an uns, als ob Feinde lieben der bessere Weg ist, als Feinde vernichten. So handelt er an uns. Ne? Am Kreuz stirbt ein Gott, damit seine Feinde leben können und besiegt dadurch dann den Tod. In Jesus handelt Gott so an uns, als ob Teilen besser ist als Behalten. Er teilt sein Leben mit uns. Selbst wenn Krankheit oder irgendwas den Tod aus unserem Leben presst, heißt das, haben wir noch Leben. Gottes Leben mit uns geteilt. Gott handelt so an uns, als ob Vergeben besser ist als Vergelten. In ihm sehen wir Gott und immer noch versteckt und immer noch verborgen irgendwie in diesen Menschen. Aber eines ist seit Jesus völlig klar und nicht mehr mal so, mal so. Man nicht mehr Auslegungssache. Dieser Gott ist wie Christus. Wenn das wahr ist, dann ist unübersehbar, er ist Gnade. Liebevolle, lebensspende Gnade. Und Leiden ist dann kein Kennzeichen mehr von Gottverlassenheit. Und Glück ist auf der anderen Seite nicht mehr unbedingt ein Kennzeichen für Segen. Denn dieser Gott ist Gnade. Und Menschen bekommen Leben geschenkt, unverdient. Und sind lebendig, selbst wenn sie ganz unten sind. Und werden eines Tages leben in einer Welt, die ich mir nicht vorstellen kann. Und wie ich mir nicht vorstellen kann, wie da gute Geschichten eigentlich lauten werden. Das ist die Hoffnung, wenn es dunkel wird. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nächste Woche werde ich mit 3 Leuten darüber reden, mit 4 Leuten. Wir sitzen hier vorne. Das sind Leute wie du und ich. Manche sitzen, glaube ich, hier in den Reihen jetzt. Und ich werde sie fragen, wie verändert das eigentlich euer Leben? Wie lebt ihr denn das eigentlich im echten Leben, dass Jesus Licht ist und Leben? Unser Wunsch ist, dass der Weihnachtsmann, dieser Weihnachtsmann, in deinem Leben Orientierung und Hoffnung wird. Und wenn du findest, dass das noch andere mitbekommen sollten, dann ist die Weihnachtszeit eigentlich eine gute Gelegenheit dafür. Und die Doro wird jetzt noch 2, 3 Worte sagen dazu und euch ein bisschen motivieren, vielleicht dieses Licht ein bisschen weiterzugeben. Ich glaube, sie kommt ohne Licht klar.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.